Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Heute ist ja schon Halbzeit bei der Berlinale und da gab es neben einem Wettbewerbsbeitrag aus Mexiko auch Besuch aus Hollywood und zwar von John Malkovich. Und es gab einen ungewöhnlichen Vortrag über Humor im Film in Krisenzeiten mit dem schwedischen, vielfach ausgezeichneten Triangle of Sadness Regisseur Ruben Östlund. Neben diesen Highlights von der Berlinale, die wir Ihnen vorstellen, besuchen wir auch eine Ausstellung in Dessau, die ein Stück DDR-Baugeschichte aufarbeitet und damit viele Anregungen für die Zukunft unserer Städte bieten kann. Und wir stellen Ihnen die chilenische Schriftstellerin Lina Meruán vor, die verrät, warum sie auch in ihrem dritten Roman wieder die Geschichte einer schweren Krankheit erzählt. Auf der Berlinale ist heute Halbzeit, das heißt etwa die Hälfte aller Wettbewerbsfilme haben unsere Kritiker schon gesehen. Heute kam jetzt noch ein Beitrag aus Mexiko dazu, der Spielfilm Totem von Lila Aviles. Ob sie Chancen auf den Goldenen Bären hat, das weiß Patrick Wilinski. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Totem, das ist, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ein Begriff aus der Ethnologie und damit ist ja so ein Symbol gemeint oder ein Abzeichen, was wiederum steht für eine Verbindung, eine mythische Verbindung zwischen einer Menschengruppe oder einem Menschen und einer Pflanze, einem Tier oder eben anderen Menschen. Was für eine Verbindung ist das denn in diesem Film?
Ja, im Grunde ist die Verbindung, um die es hier geht, die zwischen Familienmitgliedern einer Großfamilie. Wir werden eingeführt in diese Familie durch die 7 Jahre alte Sol. Ihr Vater feiert Geburtstag, sie wird von einer Tante dahin gebracht und irgendetwas ist komisch. Zwar sind alle schon dabei, irgendwie wuseln in der Küche, backen Kuchen, Cousinen und Cousins werden abgeladen, aber irgendwie lässt sich dieser Vater nicht blicken von Sol und erst mit der Zeit lernen wir diesen Vater kennen, der hochkrebskrank ist. Das ist noch ein junger Mensch eigentlich, keine 30, ein Maler. Und je mehr Familienmitglieder kommen, diese Party vorbereiten, fragen wir uns, ob dieser Vater es überhaupt noch schaffen wird, sich diesen Geburtstag anzusehen. Denn dieser Geburtstag wird höchstwahrscheinlich sein letzter sein. Und so erzählt der Film ganz langsam und zunächst einmal auch durch die Augen nur der Kinder, wie diese Familie zusammenkommt und wie man versucht, etwas zu feiern, von dem niemand wirklich in Worte fassen kann, was hier eigentlich gefeiert werden soll.
Also das klingt, als ob das ja so eine Abschiedsgeschichte ist.
Ja, vielleicht sogar die Geschichte eines Verfalls. Regisseurin Lila Aviles, sie bringt auch immer wieder Geister ins Spiel. Das fand ich sehr spannend. Eine Tante zum Beispiel holt eine Geisterbeschwörerin ins Haus, weil angeblich der Geist der Oma irgendwie zwischen den Wänden herumgeistert. Dann zündet sie so ein Brötchen an und geht durch die Räume und die Kinder finden das total lustig. Gleichzeitig wohnt noch der Opa in dem Raum, der ist Psychiater, hat noch eine Patientin da. Also alle leben irgendwie ihr Leben, ignorieren den Umstand, dass da ein sterbenskranker Mensch oben lebt und vielleicht hier seinen letzten Geburtstag erleben sollte. Und dann gibt es immer wieder Momente von Ameisen, die durch die Tapete kriechen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es gar nicht klar ist, ob dieser Geburtstag hier nicht schon längst Teil einer Erinnerung ist. Als würde die Familie schon auch nicht mehr existieren, als wäre das hier ein reiner Totentanz. Und in dieser Schwebe hält die Regisseurin diese Geschichte und das macht sie besonders spannend.
Jetzt hat sie ja, diese Lila Aviles, sich einen Namen mit ihrem Debütfilm gemacht, das Zimmermädchen. Und da hat sie ja relativ gut so die Enge von anonymen Hotelzimmern inszeniert. Wie ist denn das bei dieser Geburtstagsparty, die Sie da gerade beschrieben haben? Wie fängt sie das denn ein?
Sie macht das sehr intelligent mit einer hochsubjektiven Kamera. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass die Kamera nicht so sehr die Perspektive der kleinen Tochter einnimmt, was man am Anfang vielleicht meint, sondern dass diese Kamera selbst ein Gast auf dieser Party ist und sich selbst unter diese Gäste mischt, Teil dieser Familie vielleicht ist, was sehr spannende auch Blickwinkel ermöglicht. Die Leinwand ist auch sehr eng, also das Bildformat ist eng. Die Kamera klebt an den Menschen, findet immer lustige Momente, um sie auch zu zeigen aus unterschiedlichen Perspektiven, auch wenn sich das Mädchen mit dem Handy zurückzieht und dann plötzlich Siri fragt, wann geht denn die Welt unter, Siri, und wie wird das sein, merkt man, dass alle eigentlich irgendwie mit dem Ende von etwas beschäftigt sind. Und das wird auch durch die Visualität aufgefangen. Das ist, war eine wirklich große Überraschung im Wettbewerb dieser Berlinale, ein sehr starker Film.
Jetzt war das heute der einzige Wettbewerbsfilm beim Festival, weil der Berlinale Palast freigeräumt wurde für so eine Spezialpremiere und zwar von dem Film Seneca mit Robert Schwentke. Und die Hauptrolle spielte der Hollywood-Star John Malkovich. Der hat ja mit Schwentke schon mal zusammengearbeitet und offenbar deshalb auch sehr gerne bei diesem verrückten Projekt mitgemacht, wie er heute in Berlin erzählt hat.
I just thought it was a very interesting film to make. And because I knew and trusted Robert, I was very happy to be part of it.
Also haben wir John Malkovich gerade gehört. Patrick Wilinski, was ist denn so verrückt an diesem Film über den römischen Philosophen Seneca?
Seneca war ja der Ziehvater und Vordenker von Kaiser Nero und heute würden wir vielleicht sagen, so eine Art Politberater. Und der Film erzählt jetzt vom, sehr verdichtet übrigens, vom letzten Tag im Leben von Seneca. Denn Nero beschließt, Seneca langweilt ihn, Seneca möge jetzt seinen Worten Taten folgen und sich umbringen. Dieses Predigen von Verzicht, zeig das mal, bring dich bitte bis zum Ende des Tages um. Und dann beginnt eigentlich dieser Film, in dem wir sehen, wie Seneca mit seiner Entourage von Liebhaberinnen, Sklaven, die er hält, Freundinnen, Weggefährten, anfängt de facto zu monologisieren darüber, ob er sich denn jetzt umbringen kann, obwohl er das permanent predigen kann. Und man wohnt dann Malkovich dabei bei, wie er mit sich selbst ins Gericht geht und versucht, diese ganze Philosophie von Seneca mit dem ganzen Stoizismus, der dazugehört, ihn irgendwie in das Reich einer Figur zu überführen, die selber ein reicher Mensch war, letztendlich bei Nero. War ja kein armer Mann. Er muss auf Dinge verzichten. Und man merkt immer wieder, dass dieser Verzicht ihm sehr schwer fällt.
Also das hört sich an, als wäre das ein super Solo für John Malkovich oder eben auch als Theatermonolog geeignet. Aber ist das denn auch filmisch interessant?
Manchmal hatte ich das Gefühl, eine Masterclass des Overactings beizuwohnen, weil die Prämisse ist sehr interessant. Und wenn es um diese ersten Vergleiche geht, ob Seneca sich an seine eigene Lebensphilosophie halten kann, dann ist man auch gut mit dabei. Vor allem, weil der Film sehr spartanisch inszeniert ist. Alles spielt in der Wüste, es hat was von Theaterkulisse. Manchmal dachte ich, ich gucke mir eher Proben für ein Volksbühnenstück an, weil auch Lilith Stannenberg mitspielt. Aber es ist eben nie Kino, weil Robert Schwenke schafft es meiner Meinung nach nicht, das gesprochene Wort von Malkovich, das er auch gut spielt, das muss man ja schon sagen, schafft es nicht zu überführen in eine Kinodynamik. Es bleibt schon ein Rezitieren von Problemen, auch von Konflikten, aber es ist nie wirklich Kino. Und ich muss sagen, mit der Dauer ist so ein Monolog auch sehr, sehr ermüdend. Und irgendwann wünscht man sich, dass Seneca sich bitte einfach umbringt. Und es ist der Wahnsinn, wie häufig er darauf verzichtet.
Patrick Wilinski mit Neuentdeckungen von der Berlinale. Dort war heute der mexikanische Wettbewerbsbeitrag Totem zu sehen und Hollywood-Star John Malkovich in einer Spezialpremiere von Robert Schwentkes Film Seneca. Und der Regisseur Robert Schwentke, der ist auch morgen früh um 9 in unserer Sendung Das Gespräch zu Gast. Zum 21. Mal laden in diesem Jahr die Berliner Filmfestspiele junge Talente aus der ganzen Welt ein, um in Talks und Workshops von erfahrenen Profis zu lernen. In diesem Jahr steht dieses Programm unter dem schönen, doppeldeutigen Motto You must be joking, denn es geht um die Frage, welche Rolle Humor im Kino spielen darf und spielen soll, trotz der zahlreichen globalen Krisen. 200 Talente sind diesmal eingeladen und eine schwer begehrte Veranstaltung dürfte der Vortrag des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund heute Abend im Theater Hebbel am Ufer gewesen sein. Der hat ja schon zweimal die Goldene Palme in Cannes gewonnen, zuletzt mit seiner bitterbösen Sozialsatire über Reich und Schön Triangle of Sadness. Was der Mann über Humor im Kino zu sagen hat, meine Kollegin Gesa Ufer, die muss es wissen. Sie war nämlich gerade bei Ruben Östlunds Vortrag dabei und hat ihn auch noch zum Interview getroffen. Hallo, guten Abend, Gesa Ufer.
Schönen guten Abend, hallo.
Ein Vortrag über Humor im Film, muss das zwangsläufig witzig sein und war es das auch?
In diesem Fall war das sehr witzig und zwar, weil das weniger ein Vortrag war, als vielmehr wirklich ein gemeinsames Brainstorming für das nächste Filmprojekt. Das genau ist gleichzeitig nämlich auch die Arbeitsmethode, die Ruben Östlund auch an der Filmhochschule in Göteborg seinen Studierenden predigt. So vielen Leuten wie möglich von den eigenen Ideen erzählen, um dann so möglichst viele Reaktionen zu bekommen. Seine grandiose Satire Triangle of Sadness, die hat er angeblich mindestens 200 Mal gepitcht, bevor der Film dann wirklich gedreht wurde. Und so fing dann auch dieser Abend mit folgender Szene an.
So we thought, what can we do to
can
make...
Can I pitch my next project for you?
Yeah. That's the pitch. Okay.
Ja, und so sind wir denn dann auch alle in den Genuss gekommen, schon mal den nächsten Ruben Östlund-Film inklusive des Endes erzählt zu bekommen.
Ja, das scheint ja eine ziemlich ungewöhnliche Methode zu sein. Und offenbar ist der Stoff ja auch so wenig geheim, dass Sie uns vielleicht auch noch ein bisschen was verraten können.
Ja, kann ich gerne machen. Die Story, die strotzt wirklich nur so vom typischen Östlund-Humor. Der Arbeitstitel lautet The Entertainment System is Down. Und die Idee ist, ganz grob umrissen, dass auf einem Langstreckenflug die Monitore für die Filmberieselung ausfallen. Und dass die Maschine, Achtung, jetzt kommt der super Spoiler-Alarm, deshalb am Ende sogar abstürzt. Bis dahin erleben wir aber ja Sozialsatire erster Güte, denn erstmal sind die Menschen auf diesem Flug allesamt völlig fertig, völlig unfähig, einen 20-Stunden-Flug ohne Entertainment-System zu überstehen. Erst gibt es noch so ein paar Darbietungen von singenden kleinen Mädchen und von schlechten Witzeerzählern. Dann kommt aber mehr und mehr Unfrieden auf, unter anderem, weil irgendwann klar wird, in der Business Class, da funktioniert das Programm sehr wohl noch. Also es gibt immer mehr Rangeleien und irgendwann versuchen sowohl Co-Pilot als auch Pilot den Schaden zu beheben. Nur leider zerstören sie dabei einen Kabelbaum in der Mitte des Flugzeugs so, dass die Maschine nicht mehr zu lenken ist. Also da hilft auch die Durchsage, ist ein Ingenieur an Bord? Nichts mehr.
Oh Gott, grauenhaft.
Ja, furchtbar. Erstmal ja. Aber Ruben Östlund hat es geschafft, schon jetzt so viele geniale Einfälle und Wendungen zu präsentieren, dass das Publikum sich buchstäblich kaputt gelacht hat und dann auch wirklich tatkräftig mitgemacht hat, eigene verrückte Ideen und Wendungen vorzuschlagen. Und von denen werden ja dann vielleicht wirklich sogar die eine oder andere eingearbeitet werden in den nächsten Film. Auf jeden Fall war das ein riesengroßer Spaß und der ehrliche Appell an die Filmschaffenden, an die jungen Talente, weg von der Geheimniskrämerei zu kommen und stattdessen wirklich zu lernen, die eigenen Filmideen öffentlich vorzustellen und wie in einer Open-Source-Produktion gemeinsam mit anderen weiterzuspinnen.
Das klingt lustig, aber ging es denn dann auch um dieses eigentliche Thema des Abends, wie man nämlich in Zeiten der Krise und des Kriegs überhaupt adäquat mit Humor umgeht?
Ja, das fand ich hochinteressant. Ich habe ja Ruben Östlund vor der Veranstaltung zum Interview im Hotel getroffen. Sein kleiner, anderthalbjähriger Sohn, der wurde da gerade wach und war dann auch Teil des Interviews, wie wir gleich hören werden. Und da hat Östlund zu genau dieser Frage, zu den krisenhaften Zeiten, Folgendes gesagt.
But it's so interesting because every time I come to Germany,
das ist für mich spannend. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, werde ich nach den dunklen Zeiten gefragt, den Krisen. Ich werde in keinem anderen Land darauf angesprochen. Das ist doch interessant. Es scheint also so zu sein, dass die Deutschen viel stärker vom Weltgeschehen beeinflusst werden als der Rest der Welt. Vielleicht hat es historische Gründe. Natürlich ist dieser Krieg eine Tragödie, aber in anderen Teilen der Welt identifiziert man sich längst nicht so stark mit den dunklen Zeiten. Ich glaube, es ist sehr schwer, sich heute in der Welt zurechtzufinden, weil da einerseits viel über die Medien transportiert wird und auf der anderen Seite die ganz praktischen Alltagserfahrungen jedes Einzelnen stehen. Auf der Straße kann ich von den dunklen Zeiten und dem Chaos, was in den Medien ausgerufen wird, nicht viel erkennen. Ist das also eine tatsächliche Wahrnehmung der Welt oder ist es eine medial vermittelte Wahrnehmung der Welt?
Also diese Beobachtung, dass wir hierzulande extra schwarz zu sehen scheinen, die hat mich sehr überrascht, gerade weil jemand wie Ruben Östlund eigentlich ja über den Verdacht erhaben ist, nicht sehr genau und differenziert zu beobachten. Davon genau leben ja auch seine so raffinierten Filmsatiren.
Und was ist das, würden Sie sagen, für eine Art von Humor, die Ruben Östlunds Filme auszeichnen? Kann man das auch lernen oder sogar anderen beibringen?
Das genau wollte ich von ihm auch wissen und tatsächlich war sich Ruben Östlund an dem Punkt selbst nicht sicher. Was er aber definieren konnte, das war die Stimmung, die seine Filme und auch den Umgang mit dem Lachen auszeichnen.
Ich bin sehr stolz, wenn meine Filme es schaffen, dass sich das Publikum nicht hundertprozentig sicher ist, weil es dich viel aufmerksamer macht. Für mich bedeutet Kino, dass die Leute verarbeiten, was sie sehen. Und wenn völlig klar ist, um welches Genre es sich handelt, dann fühlt sich das Publikum sicher und muss nicht weiter reflektieren. Aber wenn man es fürs Publikum etwas unklarer macht, wie die angemessene Reaktion aussehen müsste, dann muss es viel aufmerksamer sein und muss viel mehr selbst nachdenken. Wenn man also anfangs lachen muss und dann kippt die Stimmung, dann finde ich das sehr spannend. Oder genau andersherum. Wenn die Richtung einfach nicht ganz klar ist, und das ist für mich der Weg, das Publikum aktiv zu halten.
Ja, das Publikum im Hebbel am Ufer heute Abend, das war sehr aktiv und hat auch einen Regisseur erlebt, der entwaffnend ehrlich und hochkomisch auch von eigenen Tiefpunkten in der Kinokarriere erzählt hat. Zynisch, hat er mir mit seinem kleinen Sohn auf dem Schoß erzählt, ist er deshalb nie geworden.
Ich bin weit davon entfernt, zynisch zu werden. Dafür mag ich andere Menschen viel zu gerne. Dafür bin ich selbst viel zu gern in Gesellschaft. Und vielleicht hat die ständige Anwesenheit von Humor dafür gesorgt, allen Zynismus zu vertreiben.
Der schwedische Regisseur Ruben Östlund und sein Sohn, er hat den Talents der diesjährigen Berlinale ja ziemlich lebenspraktische Unterweisungen in Sachen Humor und Arbeitsweise gegeben. Gesa Ufer hat mit ihm gesprochen und seinen Vortrag gehört. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Bezahlbarer Wohnraum, das ist ja in vielen Großstädten rar, aber das ließe sich gut und klimaverträglich ändern, wenn der vorhandene Bestand saniert und umgenutzt würde. Dazu hat jetzt das Umweltbundesamt eine Studie veröffentlicht und Anregungen, wie das funktionieren könnte, bietet auch die Baupolitik der DDR. Denn in den 80ern, da gab es in Ostdeutschland die Stadtwendebewegung, die sich für den Erhalt von maroden Altbauten eingesetzt hat und durch die Besetzung manchen Abriss verhindern konnte. Der Bund hat 4 Jahre lang ein Forschungsprojekt zur Geschichte dieser Bewegung finanziert und präsentiert jetzt Ergebnisse in einer Wanderausstellung, die eben auch zeigt, was wir für unsere Gegenwart daraus lernen könnten, wie Niklas Ottersbach aus Sachsen-Anhalt berichtet.
Dessau sei wie ein Museum der DDR-Baupolitik, sagt Kunsthistoriker Andreas Butter. Der gebürtige Dessauer arbeitet am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Andreas Butter schlendert durch die Kunsthalle Dessau und zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1968. Zu sehen die sogenannte Scheibe Nord, ein länglicher Plattenbau im Zentrum von Dessau und daneben die Ruine der historischen Marienkirche. Darin stecke die ganze Symbolik der DDR-Baupolitik.
Dessau ist im Zweiten Weltkrieg zu 85% im Zentrum zerstört worden. Und nachdem in den 50er Jahren Wiederaufbaukonzepte verfolgt worden sind, die die alten Straßenzüge erhalten wollten, waren die 60er Jahre ganz von der internationalen Moderne geprägt. Große offene Räume, Scheiben, also ein geometrisches System aus blockhaften modernen Gebäuden.
Die sogenannte Ostmoderne, Plattenbauten, die noch heute stadtprägend sind in vielen ostdeutschen Städten. Die Scheibe Nord in Dessau, ein Plattenbau, der sich in seiner Ästhetik aufs Bauhaus bezieht. In einem der ehemaligen Ladenpavillons der Scheibe Nord ist heute die Kunsthalle Dessau vom Anhaltischen Kunstverein untergebracht. Zu sehen sind hier bis Ende März historische Fotos, Infotafeln, alte Stadtpläne und auch Organigramme des DDR-Bauwesens. Man wird als Besucher zurückversetzt in die 60er und 70er Jahre, als die DDR ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt hat, das Ziel 3 Millionen neue Wohnungen. Denn der Altbaubestand in der DDR war marode, aber das traf auch auf die BRD zu, sagt Kunsthistoriker Butter.
Altstädte in der Bundesrepublik haben in ähnlicher Weise gelitten und es ist teilweise so gewesen, dass Experten 1990 durch die DDR-Städte gingen und begeistert waren, was hier noch an Substanz, zwar in schlechtem Zustand, aber erhalten geblieben ist.
Was daran lag, dass auch die maroden Altbauten noch als Wohnraum gebraucht wurden. Und weil sich in den 80er Jahren mutige Bürger gegen den Abriss gestemmt haben. Das Forschungsprojekt Stadtwende widmet sich genau diesem Thema. Stadtplaner Thomas Fischer von der TU Kaiserslautern koordiniert das Projekt. Er ist genau wie Andreas Butter ein gebürtiger Dessauer und war zu DDR-Zeiten aktiv in der Stadtwendebewegung.
Unsere These war ja, dass diese Bürgergruppen einen entscheidenden Impuls für die friedliche Revolution in der DDR geleistet haben. Und dem wollen wir nachgehen und konnten das in weiten Teilen auch nachweisen, weil wir ganz viele unterschiedliche Bürgergruppen gefunden haben. gefunden haben, die mit unterschiedlichen Motivationen, unterschiedlichen Motiven sich diesem Thema zugewandt haben und teilweise sehr erfolgreich den weiteren Verfall und den Abriss verhindert haben. Da sind so Stichworte wie in Bestandssetzungen, dass Leute einfach Häuser besetzt haben.
Ein Grundproblem konnte die SED-Führung nämlich nicht lösen. Zwar entstand durch die Plattenbauweise schnell neuer Wohnraum, aber der Verfall alter Wohngebäude konnte damit nicht kompensiert werden.
Es sind also mehr Gebäude verfallen und wurden unbewohnbar, als gleichzeitig neu gebaut werden konnten.
Die Frage ist, was sich aus der Stadtwendebewegung für heutige Wohnraumfragen lernen lässt. In der Kunsthalle Dessau gibt es dazu eine kleine Tafel mit der Aufschrift »Wie wollen wir leben?« Thomas Fischer sagt, aus der Stadtwendebewegung könne man lernen, dass es sich lohnt, sich für seine Umgebung einzusetzen. Wohnrauminitiativen, Genossenschaften, das sei der Weg, der auch heute zum Erfolg führe. Wobei das in Zeiten von großen Wohnungsbaukonzernen und Stadtpolitik, die kommunalen Wohnraum verkauft, natürlich deutlich komplexer ist. Es brauche beides, sagt Städteplaner Fischer, lokales Engagement und Politik, die langfristig in sozialen Wohnraum investiert, wie zum Beispiel in Wien. Zurück nach Dessau. Was die Ausstellung Stadtwende verdeutlicht ist, die Stimmen der Akteure von damals sind heute weitgehend verstummt. Die prominenteste Vertreterin aus dieser Zeit ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke, auch sie eine Dessauerin. Thomas Fischer von der TU Kaiserslautern sieht daher in dem geplanten Zukunftszentrum Deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle eine Chance.
Und wenn man jetzt dieses Zentrum in Halle sieht, dann hoffen wir, dass dieses Thema dort vielleicht auch aufgegriffen wird, weil wir glauben, dass es da durchaus noch weiteren Forschungsbedarf gibt, zum Beispiel in Richtung Osteuropa.
Die Ausstellung in Dessau liefert überraschende Einblicke in die DDR-Stadtplanung und in die absurden Wolken des SED-Staats, wenn es darum ging, historische Gebäude abzureißen. Es ist ein Blick zurück und eine Würdigung der Altstadtengagierten von damals. Was etwas zu kurz kommt, ist der Transfer in die heutige Zeit. Dessau hat neue Probleme, historisch hohe Leerstandsquoten, während in Berlin, Hamburg oder München der Wohnraum knapp wird. Darüber hätte man gern mehr gewusst, vielleicht dann in einem neuen Forschungsprojekt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thome.
Mit einem Hilfsfonds soll die ukrainische Filmszene wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges unterstützt werden. Eine entsprechende Initiative der Europäischen Dachorganisation der Filmförderungsinstitutionen wurde in Berlin vorgestellt. Dabei waren auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihre französische Amtskollegin Rima Abdul-Malak. Unterstützt werden sollen ukrainische Filmschaffende beim Abschluss neuer Filmprojekte. Zur Verfügung stehen insgesamt 1,1 Millionen Euro. Der Bund ist mit 200.000 Euro dabei. Die Europäische Gemeinschaft werde die Kultur- und Medienszene der Ukraine weiterhin tatkräftig unterstützen, sagte Roth. Denn sie seien wichtige Träger der ukrainischen Identität. Da setze der Hilfsfonds an. Die wichtigste Zeitung der Opposition in Bangladesch darf auf Anordnung der Behörden nicht länger erscheinen. Der Druck des Blattes Dainik Dinkal, Sprachrohr der Oppositionspartei Bangladesh National Party, musste heute eingestellt werden. Der Chefredakteur sprach von einem harten Durchgreifen der Regierung gegen kritische Stimmen und die Meinungsfreiheit. Zwei Journalistengewerkschaften erklärten, die Anordnung sei Ausdruck der Repression oppositioneller Stimmen. Die Regierung von Ministerpräsident Sheikh Hasina kommentierte den Vorgang zunächst nicht. Thematisch stellte die Zeitung bislang eine Alternative zu anderen Medien in dem asiatischen Land dar, die sich zumeist im Besitz von regierungsnahen Unternehmern befinden. Auch die iranischen Behörden haben eine regierungskritische Tageszeitung verboten. Der Tageszeitung Sazandegi wurden Falschmeldungen vorgeworfen, wie eine andere Zeitung mit dem Namen Etamat heute berichtete. Das Blatt Sazandegi sei wegen seiner Berichterstattung in den vergangenen Monaten von einem Komitee des iranischen Kulturministeriums geächtet worden. Die Internetseite der Zeitung war zunächst aber noch zu erreichen. Seit Beginn der regierungskritischen Proteste im Iran im vergangenen September sind die Möglichkeiten zur freien Berichterstattung weiter beschränkt worden. Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat sich in der Debatte um die sprachliche Anpassung der Kinderbücher von Roald Dahl zu Wort gemeldet. In einem Tweet kritisierte Rushdie die Entscheidung des Puffin Verlags, Wörter wie fett oder hässlich durch weniger abwertende Begriffe zu ersetzen. Der 1990 gestorbene Autor Dahl sei kein Engel gewesen, doch der Verlag betreibe absurde Zensur. Rushdie lebt in den USA und überlebte im vergangenen Jahr nur knapp ein Attentat. Von Roald Dahl stammen Kinderbücher wie Charlie und die Schokoladenfabrik und Der fantastische Mr. Fox. Der Autor stand wegen antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Der Puffin Verlag hat bestätigt, dass anstößige Inhalte und Wörter aus neuen Ausgaben der Kinderbücher entfernt wurden. Das betreffe Themen wie Gewicht, psychische Gesundheit, Gewalt, Gender und Hautfarbe.
Wie es ist, plötzlich blind zu sein und von einem Tag auf den anderen von Freunden und Familie abhängig zu sein, das hat die chilenische Schriftstellerin Lina Meruane selbst erlebt, als sie in New York an ihrer Doktorarbeit schrieb und eine Blutung in den Augen ihr Sehvermögen stark eingeschränkt hat. Eine existenzielle Erfahrung, die sie in ihrem bekanntesten Roman Rot vor Augen verarbeitet hat, wobei Lina Meruane schon davor über ihre Diabeteskrankheit geschrieben hat und auch ihr neuer Roman ist wieder eine Krankengeschichte. In dieser Woche erscheint die deutsche Übersetzung von Nervensystem und Tobias Wenzel hat mit der Autorin über ihren Roman gesprochen.
Hola, pequeño.
Hallo, Kleiner. Was für ein schöner Hund. So schwarz wie ein Stück Kohle. Man sieht nicht einmal das Weiße seiner Augen.
Lina Meruane ist fasziniert vom Cocker Spaniel des Technikers in einem Tonstudio in Madrid. Von dort ist mir die 52-jährige chilenische Autorin zugeschaltet, um über ihren neuen Roman zu sprechen.
Sie ging ans Fenster und bewunderte sie. Die strahlenden Sternbilder, das pulverisierte Universum der Physik, das sie nicht einfangen konnte in dieser Doktorarbeit, an der sie seit Jahren schrieb.
Die Hauptfigur in Nervensystem ist eine nicht namentlich genannte Frau in irgendeiner modernen Stadt, die sich wünscht, krank zu werden, um Aufschub für die Abgabe ihrer Doktorarbeit in Astrophysik zu bekommen. Dann wird sie tatsächlich krank, hat ein Taubheitsgefühl in den Fingern. Ist es nur ein eingeklemmter Nerv oder gar Krebs? Mit Nervensystem hat Lina Meruane zum dritten Mal einen Roman über Krankheit geschrieben.
In las novelas anteriores había un mundo en el que había una enferma y los demás estaban todos sanos.
In meinen vorigen Romanen war die jeweilige Hauptfigur krank und alle anderen Figuren gesund. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass das nicht dazu passt, wie ich schon lange über das Thema denke. Wir alle und unsere Körper kämpfen unaufhörlich gegen die Möglichkeit, krank zu werden. Deshalb wollte ich, dass alle Figuren meines neuen Romans krank sind oder kurz davor krank zu werden, dass sie alle irgendwie leiden. Ich wollte, dass sie von ihrer Krankheit ausgehend miteinander kommunizieren.
Herausgekommen ist das faszinierende Porträt einer Familie, deren Mitglieder kaum miteinander sprechen, es sei denn, es geht um ihre Krankheiten. So reden etwa Vater und Mutter der Astrophysikerin über das Knochenleiden des Sohnes. Und die Astrophysikerin selbst kommuniziert mit ihrem Vater, einem Arzt, am Telefon über mögliche Ursachen ihres Taubheitsgefühls. Lina Meruane ist in Chile als Tochter zweier Ärzte aufgewachsen.
Mein Bruder und ich mussten uns beim Essen sehr viel Unappetitliches anhören. Wir haben gesagt, Papa, bitte hör auf, von dieser Herzoperation zu sprechen. Wir essen gerade ein Steak. Aber meine Eltern haben nicht nur über klinische Fallbeispiele gesprochen oder über die Krankheiten in unserer Familie. Sie waren auch besessen davon, unaufhörlich Krankheiten zu diagnostizieren. Einmal auf einer Reise ist eine muslimische Frau an uns vorbeigelaufen, die, abgesehen von den stark geschminkten Augen, komplett verschleiert war. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, sieh mal, was für eine schöne Frau. Und er hat bei ihr sofort eine Schilddrüsenüberfunktion diagnostiziert. Ich war sprachlos und dachte, selbst diese schöne Frau mit den großen Augen könnte krank sein.
Nervensystem ist ein Plädoyer gegen die Tabuisierung von Krankheit und gegen das Streben nach einer vollkommenen Gesundheit. Unser Leben ist nun mal nicht perfekt, liest man heraus. Weder in der Liebe, die Astrophysikerin und ihr Freund haben eine Beziehungskrise, noch gesundheitlich. Erstaunlicherweise beschreibt Meruane die mit den Krankheiten verbundenen Körperteile auch auf schöne Weise.
Cuando uno busca, por ejemplo, fotos en
Wenn man zum Beispiel im Internet Fotos von unserem Nervensystem sucht, dann stößt man auf etwas, das wie ein erleuchteter Himmel aussieht oder wie ein Gewitter mit vielen Blitzen. Es gibt eine Sprache, die es uns erlaubt, die Schönheit der Körper zu entdecken, selbst dann, wenn sie krank sind.
Raffiniert zeigt Meruane in Nervensystem Verbindungen auf zwischen der Mikrowelt der menschlichen Körper und der Makrowelt der Himmelskörper. Alles hängt mit allem zusammen. Der Individualismus erscheint als Illusion. Der Cockerspaniel des Tontechnikers wartet schon ungeduldig darauf, dass sich die Studiotür öffnet, um zu Lina Meruane hereinzuwuseln. Aber eine Frage habe ich noch. Ob es für Sie nicht anstrengend ist, wenn Sie Ihre Eltern als Ärzte andauernd fragen, wie geht es dir?
Fíjate que no. Mi madre tenía una capacidad, todavía la tiene, de hecho, de mirarme y darse cuenta cuando yo no me siento bien.
Nein, meine Mutter hat bis heute die Fähigkeit, mich anzusehen und sofort zu merken, wenn es mir nicht gut geht. Anstatt mich also zu fragen, wie es mir geht, sagt sie mir, dir geht es nicht gut, stimmt's? Insofern hatte ich immer das Gefühl, dass mich meine Mutter gut liest. Sie hat nämlich ein sehr gutes klinisches Auge.
Eso siempre me hizo sentirme muy bien leída por mi madre, que tiene un gran ojo clínico.
Die chilenische Autorin Lina Meruane. Tobias Wenzel hat mit ihr gesprochen und ihr neuer Roman Nervensystem hat Susanne Lange aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist das Buch beim Aki Verlag. Mit den Tragödien, die durch Kriege ausgelöst werden, hat sich der japanische Manga-Künstler Leiichi Matsumoto in vielen seiner Arbeiten beschäftigt. Einige seiner Werke wie Battleship Yamato oder Galaxy Express 999 wurden zu Anime-Fernsehserien und haben ihn in der ganzen Welt berühmt gemacht. Heute wurde erst bekannt, dass Matsumoto schon in der vergangenen Woche im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Er sei zum Meer der Sterne aufgebrochen, schrieb seine Tochter. Ich bin jetzt mit der Japanologin Ann-Margot Abraham verbunden. Schönen guten Abend, Frau Abraham.
Guten Abend, Frau Gerg.
Sie haben ja nicht nur Japanologie, sondern auch Kunstgeschichte und Manga studiert. Wann und wie sind Sie denn da mit dem Werk von Matsumoto in Berührung gekommen?
Also ich wurde schon sehr jung auf allgemein das Thema Anime aufmerksam. Ich bin aus den 80er, 90ern und natürlich war es bei uns im Haushalt so, dass man sehr gerne Science Fiction geschaut hat, damals noch Star Wars, Star Trek. Und als dann die ersten Animes auch nach Deutschland kamen, zum Beispiel halt auch die Sachen von Leiichi Matsumoto, die dann auf ZDF gelaufen sind. Selbst wenn die mitten in der Nacht gelaufen sind, da musste man wach bleiben, da musste man, ohne dass die Eltern es mitkriegen, natürlich den Fernseher anmachen und Anime schauen.
Das heißt, diese Animes sind auch das, was ihn außerhalb von Japan überhaupt so groß und berühmt gemacht hat.
Genau, also er ist tatsächlich sowohl in Japan als auch außerhalb von Japan berühmt geworden durch seine Mangas und Animes. Vor allem halt in der Richtung Anime natürlich mit seinen Science-Fiction-Werken. Sie haben ja schon gesagt, dass er mit Kriegsgeschichten angefangen hat. Ganz vorher hat er sogar erst Mädchen-Manga gezeichnet. Davon hat er sich dann abgewendet. Und als er dann in Richtung Science-Fiction gegangen sind, ist dann auch Amerika, Frankreich und Deutschland auf ihn aufmerksam geworden.
Jetzt sind ja seine Mangas nicht ins Deutsche übersetzt, aber die Animes, Sie haben es ja auch schon gesagt, die waren eben auch bei uns im Fernsehen zu sehen. Was würden Sie sagen, war das Besondere an denen?
Für die Japaner war es natürlich anders, besonders als für uns Deutsche. In Japan war es etwas Besonderes, zum Beispiel Space Battleship Yamato, Uchu Senkan Yamato auf Japanisch, hat sich deswegen so für die Leute ins Hirn eingebrannt, da es sich um eine Geschichte der Menschrettung handelt. Also in dem Anime geht es halt darum, dass eine Alienrasse den menschlichen Planeten radioaktiv verseucht und die Menschen keinerlei Hoffnung mehr hegen, weil alle an dieser Radiationskrankheit sterben. Und ein paar findige Wissenschaftler haben aus dem alten Wrack des Kriegsschiffes Yamato, das ja wirklich existiert hat, ein Raumschiff gebaut. Mit diesem Raumschiff und außerirdischer Technologie von unterstützenden Rassen möchten sie versuchen, gegen diese feindliche Rasse, die versucht, die Menschheit auszulöschen, vorzugehen. Und das war so eine Geschichte voller Tragik, aber auch voller Hoffnung, die mit japanischer Symbolik gespielt hat. Und man merkt zum Beispiel auch sehr viel Einfluss aus dem Star Trek-Universum. Leiji Matsumoto hat sehr oft in Interviews zugegeben, dass er gerne beim Zeichnen zum Beispiel nebenbei Star Trek geschaut hat. Und das hat natürlich in den 70ern und 80ern auch in Amerika und in Frankreich in diese Sci-Fi-Welle mit reingespielt. 70er, 80er Jahre Star Trek, in den 80er Jahren dann auch noch Star Wars. In Japan war es tatsächlich dann so, dass einer der Yamato-Filme mehr Einnahmen erzielt hat als einer der Star Wars-Filme in den 80ern.
Jetzt ist er ja auch noch mal bekannt geworden durch die Zusammenarbeit mit einer Musikband, und zwar dem französischen Elektro-Duo Daft Punk. Da hat er die für einen Musikfilm zum Album Discovery gezeichnet. Und ein Teil dieses Films wurde für den Videoclip eben zu dem Daft Punk-Hit One More Time aus dem Jahr 2000 verwendet. Wie wurde das denn in der Manga-Szene damals aufgenommen?
Es ist tatsächlich so, dass der gesamte Film Clips aus dem Discovery-Album ist. Es ist nicht nur ein Video passiert. In den deutschen Top 100 sind tatsächlich 5 dieser Videos gelandet. Und in der europäischen Anime- und Manga-Szene war das tatsächlich sehr, sehr positiv aufgenommen. Während wir es heute eher so sehen, dass die Leute sagen, ja, wenn sie mit Anime in Berührung kommen, ja, man springt halt auf den Bandwagon mit auf, war es in 2003 tatsächlich etwas, wo man sich als Anime- und Manga-Fan, als Nerd damals, sehr angesprochen fühlte. Endlich war Anime so Mainstream, dass eine Band, die nicht mal japanisch war, sich hat ein Musikvideo zeichnen lassen. Und nicht nur das, mit diesem Musikvideo wurde eine eigene Geschichte erzählt. Denn wenn man alle Musikvideos des Albums Discovery aneinander hängt und das ganze Album sich anguckt, statt es nur zu hören, ist das tatsächlich ein zusammenhängender Film.
Jetzt haben Sie ja schon sehr schön erzählt, von wem Leiji Matsumoto alles beeinflusst war. Aber wen hat er denn wiederum beeinflusst? Ist er jemand, der quasi Schule gemacht hat?
Natürlich haben sehr viele Science-Fiction-Autoren sowohl in Japan als auch außerhalb von Japan Notiz davon genommen, von den Sachen, die er gemacht hat. Es gibt sehr viele Leute aus dem Gundam-Universum oder Gundam-Universum. Das ist eine noch größere Science-Fiction-Serie in Japan. Die haben sich zum Beispiel von der Yamato mit inspirieren lassen. Dann gibt es natürlich auch nicht nur neuere Serien, die rausgekommen sind, sondern tatsächlich dieses, man nennt es das Leijiverse, also Filme und Serien zu diesem Universum aus Space Battleship Yamato, gibt es heute immer noch. Tatsächlich ist letztes Jahr gerade erst eine neue Filmreihe herausgekommen dazu.
An Margot Abraham, vielen Dank für diese Würdigung des japanischen Manga-Künstlers Leiji Matsumoto. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Timm.
Die Post erwägt die Einführung der Zweiklassen-Briefzustellung. Wer seine Briefe tatsächlich haben will und das auch noch schnell. Die Pressebeschauerin wartet übrigens immer noch auf ein paar sehr schöne ausstehende Weihnachtskarten. Wer also wirklich fix Post im Briefkasten möchte, der soll halt mehr zahlen. Eine Idee, die die Fantasie des zappenden Zippert von der Welt aufs Schönste beflügelt. Er schreibt, das Porto wird praktisch zum Bestechungsgeld für die Post. Je mehr der Absender investiert, umso mehr Service wird ihm geboten. Die 20-Euro-Marke garantiert nicht nur blitzschnelle Zustellung, sondern auch, dass der Brief nicht geknickt, gefaltet oder dem Regen ausgesetzt und nur von westlichen Geheimdiensten gelesen wird. Ab 30 Euro muss man sich auch bei einem Streik keine Sorgen machen. Je weniger man bezahlt, umso langsamer geht es natürlich. Mit der 10-Cent-Marke ist der Brief mindestens 2 Wochen unterwegs und wird vor der Zustellung beschädigt oder vernichtet. Also in etwa der Service, für den man heute noch 85 Cent bezahlen muss. Die Zukunft der Postzustellung, gesehen durch die Brille des Weltkolumnisten Zippert. Auch die Süddeutsche Zeitung hat viel gerechnet, nämlich wie viel Energie privates Streaming kostet. Klar ist, nachhaltig Netflixen, das klappt nicht. Eine Stunde Videostreaming in Full-HD-Auflösung verbraucht 220 bis 370 Wattstunden elektrische Energie, je nachdem, welches Endgerät verwendet wird. Ein Smartphone benötigt weniger als ein großer Fernseher. Dessen Energiebedarf wiederum verursacht etwa 100 bis 175 Gramm CO2, also eine ähnliche Menge wie die Emissionen eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt. Es spricht also einiges dafür, öfter mal wieder linear zu gucken oder zu hören. Was viele gleichzeitig tun, statt jeder individuell, ist besser für die Umwelt und den privaten Geldbeutel auch. Oder sie gehen gleich in den großen Saal und gucken mit anderen zusammen. Nicht nur, wenn die Berlinale das Kino feiert. Während sie also streamen oder auch nicht, ehren die Filmfestspiele Steven Spielberg für sein Lebenswerk. Der amerikanische Regisseur hat das Kino geprägt wie kaum ein anderer, findet wohl nicht nur der Tagesspiegel. Alle Feuilletons verweisen darauf, wie vielfältig, ja gegenläufig, Spielbergs cineastisches Werk daherkommt, vom Blockbuster-Horrorfilm Der weiße Hai, bei dem Spielberg darauf bestand, dass seine drei hochtechnischen Hai-Modelle tatsächlich den Atlantik durchpflügten und nicht etwa irgendeinen Wassertank, bis zu seinem Opus Magnum, dem Holocaust-Drama Schindlers Liste. Beide Filme sind dieser Tage in Berlin zu sehen. Okay, streamen kann man sie auch. Aber dann wird man sich vom Haiviech so wenig wirklich bedroht fühlen, wie vom kleinen außerirdischen E.T. angerührt. Wahres Kino ist eben doch zu groß fürs Smartphone. Das Klischee der Filmkritik, Spielbergs Filmografie teile sich in Kinderfilme für Erwachsene und ernste Filme auch für Erwachsene, zitiert die Frankfurter Allgemeine gerne und bleibt doch voller Hochachtung für den immensen Einfluss, den Spielbergs Filme auf inzwischen mehrere Generationen von Zuschauern erlangten. Sein jüngstes Werk, The Fablemans, bezieht sich auf die eigene Lebensgeschichte des Regisseurs und kommt im März in die Kinos. Da erfährt man auch, dass der kleine, 5-jährige Steven Spielberg anfangs Angst hatte, ein Kino zu betreten. Zu dunkel und diese Riesenmenschen auf der Leinwand. Das erste Unbehagen aber wich sehr schnell. Den Crash zweier Lokomotiven stellte der Junge zu Hause sofort nach. Das Kino des Steven Spielberg begann also letztlich mit einer demolierten Modelleisenbahn.
Ulrike Timm hat sich die Feuilletons von morgen angeschaut und wir verabschieden uns mit einem Song der britischen Band Metronomy. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.